ich finde es so schön, dass bei Ihnen so sichtbar geworden ist, dass dieses Umgehen mit auch unangenehmen Gefühlen vor allen Dingen auch dann gelingen kann, wenn man akzeptiert, dass das Teil der Rolle ist und dass das dazugehört, wenn man sich darauf einstellt, dass sowas kommt, dass es dann auch Schmerzspitzen gibt. Es ist eh klar. Aber zu wissen, dass das kommt und sich eine Struktur aufzubauen, in der man das auffangen kann, das scheint zumindest in Ihrem Fall was zu sein, was geholfen hat.
Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob man es naturell nennen könnte. Also da denke ich nochmal an die Frau Lösel, die eben sagt, also das, was ich bin, verdanke ich ja anderen zum allergrößten Teil. Also wer ist ein self-made man oder woman? Natürlich, jeder muss und jede muss leisten, aber wir sind doch geworden durch das, was viele für uns getan haben. Also ich glaube, die Gelassenheit, ja, die ich meistens habe, also es gibt auch Nächte, wo ich nicht gut schlafe und es gibt Nächte, wo ich ganz viel dummes Zeug träume, dann weiß ich, es ist nochmal ziemlich an der Oberkante. Aber meistens schlafe ich gut. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass es irgendwie gelingt, eine Balance zu halten.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Mann, der schon als Erstklässler wusste, was er werden möchte. Und er ist es tatsächlich geworden, aber irgendwie auch noch viel mehr. Er hat multiple Leitungsrollen inne und ist dabei ziemlich exponiert in der Öffentlichkeit. Und ob er sich das als 7-Jähriger schon so vorgestellt hat, beziehungsweise ob und wie man sich sowas überhaupt vorstellen kann, das wird er uns hoffentlich gleich selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Bischof Dr. Georg Betzing.
Ja, hallo Frau Bär. Schön, dass wir hier in diesem Format zusammen sind.
Vielen Dank, Herr Bischof, dass Sie die Einladung angenommen haben, denn Ihr Kalender ist voll. Sie sind in ganz vielen Leitungsrollen unterwegs. Das Amt des Bischofs von Limburg und das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, was Sie kürzlich abgegeben haben, weil wieder eine Wahl war. Das sind nur die prominentesten Ihrer Leitungsrollen. Und in diesen vielen Rollen sind Sie viel unterwegs im Bistum und darüber hinaus. Sie haben genug zu tun. Also vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und das Experiment wagen wollen, mit mir über Ihre Führungserfahrungen und die damit verbundenen Emotionen zu sprechen. Und bevor wir da einen Blick drauf werfen, insbesondere auch auf den Anfang, nämlich wer oder was Sie, abgesehen von Ihrem Wunsch als Erstklässler, was Sie in die Position heute geführt hat, die Frage, haben Sie heute schon ein Experiment gewagt?
Das ist gut. Also heute, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber vorgestern war so ein Punkt, wo ich nochmal gedacht habe, experimentieren ist gut. Ein großer Empfang, auch mit Politik und vielen Vertretern, mit denen wir in Kooperation sind als Kirche. Und Sie kennen das ja auch, Bischof, also Leitungskräfte, dann muss man Grußwort halten. Grußwort wird super vorbereitet, aber ehrlich gesagt, es gibt nichts Langweiligeres als Grußworte. Und dann habe ich gedacht, wie machst du das jetzt so, dass die Menschen, die da sind im Saal, auch was davon haben? Und dann fiel mir ein Text von Clara Lösel in die Hand. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist.
Ich muss mich outen. Nein, mir nicht.
Wehe, du gibst auf. Ist ein Buch von ihr mit Poetry drin, Netzpoetin, eine junge Frau, 26 Jahre alt, die ein Millionenpublikum anspricht mittlerweile im Netz, weil sie so bestimmte Lebensfragen aufgreift und die in Gedichtform präsentiert. Toll. Also ich habe keine Ahnung, ob die auch was mit Kirche zu tun hat, aber als ich auf das Buch gestoßen bin, habe ich ganz tolle Einblicke gewonnen und dann habe ich einen Text gewagt, einfach mal zu präsentieren, wo es darum geht, die Freiheit, die wir leben, ist das Selbstverständlichste für uns. Das ist sozusagen unser Preis. Yeah, wir sind frei, aber andere haben diese Freiheit für uns erstritten, vor uns. Und das war mein Einstieg, zu sagen, also wir leben in einer Welt, wir leben Wirklichkeiten, die wir anderen verdanken. Und es ist gut, manchmal sich das vor Augen zu führen. das habe ich dann so präsentiert mit ein bisschen davor, ein bisschen danach und Experiment hat funktioniert. Die Stimmung war heiter und aufgelockert.
Das heißt, Sie würden es wieder wagen, dieses Experiment.
Genau.
Sehr gut. Okay, dann hoffen wir, dass Sie nach dem Experiment hier und heute auch sagen, Podcast mache ich auch wieder und dass Sie nicht sagen, von solchen Experimenten haben Sie genug.
Ja, das sage ich Ihnen schon, das ist, denn meine Leute sind hinter mir her, sollten wir einen dauerhaften Podcast machen, da liegt jetzt viel Verantwortung bei Ihnen.
Ob die ja, legen wir die Latte hoch. Okay, ja. Also ich tue, was ich kann, um Sie zu überzeugen, dass das passt. Herr Bischof, ich habe recherchiert und ich habe gefunden, Sie wollten als Siebenjähriger schon Priester werden. Jetzt nehmen wir mal den Siebenjährigen her, der da offensichtlich eine Menge mitzureden hatte und offensichtlich wirklich Einfluss hatte. Aber neben diesem siebenjährigen Jungen, wer oder was hat Sie denn in die Position geführt, in der Sie auch heute sind?
Ja, da muss ich wirklich sagen, nach zwei Seiten hin sehr ehrlich sein. Das ist eine einzige Bewerbung, das unterscheidet mich wahrscheinlich von vielen, die Sie im Podcast einladen und von vielen Führungspersönlichkeiten. Ich habe mich in meinem ganzen Leben ein einziges Mal bewerben müssen. Das war nämlich um die Aufnahme ins Priesterseminar 1980 und danach nie wieder. Und das heißt auf der anderen Seite, wie bin ich in die Position gekommen, die ich jetzt habe und die ich mir irgendwie nie gedacht oder gesucht habe? Durch viele, viele Anfragen. Also mein ganzes berufliches Leben besteht eigentlich darin, zu sagen, ich bin Priester geworden und dann wurde ich immer wieder angefragt, könntest du dir vorstellen, dies, das Nächste zu tun? Und so ging es mir auch mit dem Bischof von Limburg, ja.
Das heißt, was Sie gemein haben mit vielen anderen Führungsleuten, mit denen ich schon gesprochen habe, ist A, dass die nicht unbedingt geplant haben, in die Position zu kommen, in der sie sind, sondern dass sich manchmal einfach auch Türen geöffnet haben und dass da offensichtlich auch andere Menschen waren, wenn Sie sagen, Sie sind angefragt worden. Wie ist denn das, so eine Anfrage, die dann kommt? Ist das vor allen Dingen schön, weil es ja immer auch ein Ausdruck von Vertrauen ist? Oder wird sowas vielleicht auch zur Last und zum Druck, dem man entsprechen muss?
Ja, also ich habe mich immer frei empfunden, zu solchen Anfragen mich zu verhalten. Und trotzdem ist die Balance, die Sie beschrieben haben, gut. Das eine, boah, da sind Leute, die trauen dir das zu. Und meistens, ja, eigentlich immer war es so, dass die Anfrage etwas größer war als das, was ich mir selber zugetraut hätte. Mhm. Jetzt kann man ja sagen, es gibt ja dieses etwas böse Bonmot unter Führungskräften, du wirst so lange befördert, bis du an der Stelle bist, wo du nun wirklich gar nichts mehr kannst. Aber ich habe es immer so erfunden, es war immer mit einer Herausforderung verbunden, größer als ich mir gedacht habe, sodass es immer auch irgendwie ein Sprung war. Boah, also wenn Leute dir das zutrauen, verschließ dich nicht, frag dich, gibt's echte Gründe, die dagegen sprechen würden? Ansonsten geh und versuch es.
Hatten Sie keine Angst?
Ich habe ja vor der Entscheidung vor 10 Jahren, also Bischof von Limburg, da hatte ich keine Ahnung von, nicht damit gerechnet. Da habe ich ziemliches Muffensausen gehabt und auch Angst. Also das muss ich schon sagen, ob ich dem gerecht werden könnte. Davor nie, weil ich immer dachte, ja, du kannst es machen, wenn es sich zeigt, dass du nicht die nötige Eignung bringt oder dass es nicht dein Feld ist, in dem du auch wirklich sinnvoll, wirksam, effektiv unterwegs sein kannst, dann kannst du es ja auch wieder revidieren. Du kannst ja sagen, also ich sage mal Rückfall, Posten, Pfarrer, das, was ich eigentlich immer werden wollte, das war als Siebenjähriger, ich will Pfarrer werden, was ich aber im Leben nie geworden bin.
Okay. Was sagt denn dann der Siebenjährige heute zu Ihnen? Also wie zufrieden ist er mit Ihnen?
Also ich würde es wieder so machen, weil das ja ein Grundzug des Lebens und des Berufes ist. Priester sein ist kein Job, Priester sein ist eine Profession, das ist ganz klar. Braucht Professionalität, Entschiedenheit und viele Kompetenzen. aber kein Job in dem Sinne, dass ich sagen könnte, oh Gott, ich mach das mal und ich kann mich auch wieder verabschieden davon insgesamt. Und es ist eine solche Breite an Möglichkeiten des Einsatzes da für jemanden, der Priester ist, dass sich Aufgaben finden, die einen zufrieden machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es nicht anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Immer mich prüfen, sagen, ja, okay, ich lasse mich darauf ein und werde geführt. Das ist natürlich ein Teil meines innersten Verständnisses, man kann auch sagen, meines Glaubens. Da haben andere und da hat ein anderer auch die Finger im Spiel. Für mich ist das Gott.
Das heißt, dieses Vertrauen in Gott, dieses sich geführt wissen, das ist auch was, was Ihnen hilft, ich sag mal, über die Hürden zu springen, da wo Sie vielleicht sowas wie Muffensausen, haben Sie es genannt, ja, wo Sie Angst oder Sorgen hatten, dann doch den Sprung zu wagen.
Ganz genau. Also das ist das Grundvertrauen, das ich habe. Es kann ja nicht wirklich schief gehen. Ja, es kann mal, du musst mal umdrehen, du musst mal eine andere Richtung wählen, so, aber im Grunde kann es nicht schief gehen.
Ich finde es toll, wenn ich das höre, weil ich hatte vor kurzem erst eine Frau hier zu Gast, die auch führungsmäßig eine Rolle rückwärts gemacht hat. Die war Führungskraft und ist in ihrer eigenen Praxis als Osteopathin wieder in die Angestelltenrolle gegangen. Und wo man ja auch sagen könnte, also viele empfinden das als Scheitern, ne? Und so einen Schritt zurück. Und sie empfindet das für sich als Riesenschritt nach vorn und als wirklich einen Weg in ihrer Entwicklung. Und ich höre das bei Ihnen auch. Sie haben jetzt diesen Schritt zurück nicht getan, aber Sie sind offensichtlich ganz im Reinen damit zu sagen, auch ein solcher Schritt zurück kann aber genau der richtige sein und genau der auf dem Weg weiter, den Sie aus diesem Vertrauen und dem Wissen des Getragenwerdens treffen können.
Ja, dafür habe ich wirklich viele Erfahrungen auch damit gemacht, dass Menschen gerade in hohen, verantwortungsvollen Positionen sagen, das kann man vielleicht auch eine Phase im Leben lang machen. Das braucht viel Energie. Und wenn das nicht geht, dann ist das Entscheidende, dass ich zufrieden bin, dass ich damit leben kann, dass ich gesund bleibe. Das ist ja auch ein Thema für Führungskräfte, wie stark verausgabt man sich eigentlich mit seinen körperlichen und psychischen Kräften. Und dann einen Schritt zurück zu tun, ist ein Schritt nach vorne, denn es sichert das Entscheidende. Ich lebe, ich bin zufrieden, ich habe eine Perspektive, so.
Danke, dass Sie das nochmal so deutlich sagen. Das ist nämlich tatsächlich, also es ist in Coachings, die ich habe, auch immer wieder ein Thema. Ja, wenn es darum geht, wie entwickle ich mich weiter, kann ich das wirklich tun? Verliere ich vielleicht das Gesicht? Was denken andere von mir? Aber dieses sich selber treu sein und diesen Blick darauf zu werfen, womit bin ich zufrieden, womit geht mir es auch gut und was kann ich dann auch nur leisten, darauf zu vertrauen, dass der vermeintliche Schritt zurück eigentlich der richtige Schritt auf dem Weg ist. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wenn man Priester wird, das ist mehr als nur ein Job, aber es verlangt trotzdem auch eine Professionalität. Jetzt hatten Sie schon vor Ihrem Amt als Bischof auch verschiedene Führungspositionen inne. Aber wie ist das, wenn man als, sagen wir jetzt, als Priester zum Bischof ernannt wird? Dann ist es dieses geistliche Amt. Und wie klar war Ihnen denn angesichts dieser, ich sag mal, Ehre, ja, vielleicht ist es auch eine Bürde, wie klar war Ihnen dabei, dass das eine Führungsposition ist? Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Also ich erinnere mich noch, dass ich einer meiner ersten Wege war natürlich zu meinem Vorvorgänger hier im Bistum, ein sehr hochverehrter Bischof Franz Kamphaus. Der Name ist auch über die Kirche hinaus bekannt, weil er ganz starkes soziales Engagement hatte. Und ich ging zu ihm und dann sagte er, Mensch Georg, du hast es gut, du warst vorher Generalvikar. Und ich habe das in dem Moment erst wirklich wahrgenommen. Das ist so, Generalvikar ist der, man kann sagen, Verwaltungschef des Bistums, sehr nah dran am Bischof. Das heißt, ich wusste, was da auf mich zukommt. Ich wusste auch, was die Rollen unterscheidet. Es gibt so ein schönes Wort, dass man sagt, der Bischof und sein Generalvikar, die sitzen auf demselben Stuhl. nur der Bischof sitzt vorne auf der gepolsterten Seite und der Generalvikar hinten auf der Holzbank sozusagen.
Okay.
Da kriegt man vieles ungefiltert und unsortiert ab. Und jetzt würde ich sagen, wo ich Bischof geworden bin und es bin, diese 4 Jahre, die ich Generalvikar war, haben mich sehr gut vorbereitet auf die Aufgabe. Nicht zuletzt auch dadurch, dass ich weiß, was ich an meinen eigenen engsten Mitarbeitern habe.
Mhm.
Denn eine Führungskraft ist so gut wie ihre Mitarbeitenden und ist so gut wie das Vertrauen, das ich in die Mitarbeitenden setze. Und auch das konnte ich Gott sei Dank vorher in verschiedenen Funktionen dadurch lernen. Ich habe das Glück gehabt, immer in einem Team arbeiten zu können, auch in meinen Leitungspositionen, die ich hatte. Und ich könnte es mir nicht anders vorstellen, als das auch als Bischof zu tun. Ja?
Sie haben gerade gesagt, eine Führungskraft ist so gut wie Ihre Mitarbeitenden und wie das Vertrauen, was Sie in Ihre Mitarbeitenden steckt. Haben Sie darauf ein Copyright? Darf man das weiterverwenden? Den Satz würde ich gerne im nächsten Führungstraining benutzen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das A und O von Führung, ja.
Mhm.
Ob es gelingt, mit echter Delegation zu leben. Und es ist uns ja klar, dass es auch Störungen in diesen Situationen geben kann und gerade auch im Vertrauen. Aber das als Grundsatz halte ich daran fest, es geht nicht anders, ja. Du bist so stark wie deine Mitarbeitenden.
Wenn Sie von Vertrauen sprechen, das ist tatsächlich ein Thema, was auch viele Leute beschäftigt. Entweder, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Mitarbeitenden eben sich schwer damit tun, der Führungskraft zu vertrauen, allein aufgrund der hierarchischen Unterschiede. Können Sie beschreiben, was Sie ganz konkret tun, um Vertrauen zu gewinnen oder wie Sie versuchen, das Vertrauen, was Sie in Ihre Mitarbeitenden haben, zu zeigen?
Also um jetzt nicht hier irgendwelche paradiesischen Schlösser zu machen, das kenne ich auch und das ist auch bei uns so im Bistum, dass das Stichwort Vertrauen eigentlich ein ganz entscheidendes ist und deshalb genannt wird, weil es nicht selbstverständlich da ist und weil es immer auch gefährdet ist. Also wir sind gerade in schwierigen Prozessen von Haushaltskonsolidierung und strategischer Planung und so und dann kommt das Thema Vertrauen immer, also wie stark ist das Vertrauen von unten nach oben? Also das Thema kenne ich und es ist nicht so, als würde mir das immer einfach so gelingen. Ich glaube, das Geheimnis ist, also ein Bischof ist ja jetzt niemand, der einfach so Entscheidungen von oben nach unten treffen könnte, wie in der Firma, in einem Unternehmen, wo es die Richtlinienkompetenz gibt und wo Entscheidungen einfach nach unten gegeben werden, in die Kaskaden hinein, sondern ein Bischof ist jemand, der versuchen muss, über Kommunikation, über Präsenz zu kommunizieren, zu integrieren, Zusammenhalt zu organisieren, zu motivieren. So. Und das ist meine Aufgabe als Bischof, die erste Aufgabe. Auch Orientierung geben, das ist klar. Aber Kirche ist ja jetzt nicht ein Ort, wo jemand befiehlt und die anderen sind Befehlsempfänger und führen das einfach nur aus. In Teilen der Organisation ist das so, wie überall sonst auch, aber doch im Großen und Ganzen nicht. Und deshalb glaube ich, ich muss zu den Menschen gehen, ins Bistum hinein, das ist meine entscheidende Aufgabe, auf vielen Ebenen. Präsent sein, Gesicht zeigen, zuhören, reden, Überzeugungsarbeit leisten, um so einen Dienst des Zusammenhaltens zu tun. Ich habe im letzten Sommer Unter Menschen von Juli C. gelesen und ich glaube ja, der Kernsatz daraus ist wirklich, wer unter Menschen lebt, kann nicht schnell über Menschen urteilen. Das ist ja wohl die Erkenntnis, die es gibt. Und das gilt vice versa. Wenn ich mich zeige, verändert sich auch das Bild der Menschen vom Bischof und von der Organisation. Deshalb, ich halte die Formen von Kommunikation, Präsenz, sich zeigen für das Entscheidende.
Dieser Kontakt.
Ja.
Ja, der manchmal sicherlich auch mühsam ist. Ich habe mich gerade gefragt, als ich Ihnen zugehört habe, wenn Sie so berichten, auch von Veränderungsprozessen, die laufen. Wie schwierig es da auch ist, geduldig zu bleiben und immer wieder in den Kontakt zu gehen und am Ball zu bleiben, wie viel Kraft es auch kostet, da nicht den Mut zu verlieren. Aber ich würde jetzt gern den Faden ganz leicht in die Richtung gelegt haben, kurz aufs Thema Sichtbarkeit zu sprechen kommen. Sie haben erzählt, Sie waren Generalvikar, Sie sind dann Bischof geworden. So ein Bischof ist, also er sitzt vorne auf der Stuhlkante, auf dem gepolsterten Teil, und er ist, vielleicht auch weil er vorne sitzt, sichtbarer als so ein Generalvikar. Wie hat sich denn diese verstärkte Sichtbarkeit für Sie angefühlt oder was hat sich da emotional verändert? Und das hat sich ja dann nochmal gesteigert mit der Rolle des Vorsitzes der Deutschen Bischofskonferenz, wo Sie nochmal eine andere Sichtbarkeit hatten, oder beim Synodalen Weg. Also was macht das gefühlsmäßig mit einem, mit Ihnen?
Also das war für mich ehrlich ein echter Lernprozess, denn das mag man glauben oder nicht, aber von meiner inneren Haltung her bin ich eher ein zurückhaltender Mensch. Also Bühne ist für mich, ich springe nicht so ohne weiteres.
Sind Sie ein Trini?
Genau, gerne auf jede Bühne. Aber auch da habe ich tatsächlich in meiner Berufsbiografie lernen können. Also ich war lange ja in der Personalgewinnung, würde man sagen, also in der Priesterausbildung tätig. Das heißt, so im Backoffice, aber ganz stark mit Personen befasst und mit deren Entwicklungen und Entscheidungen, so eine tolle Sache. Und dann kam eine Phase, da war ich zuständig für eine große Wallfahrt, die vorzubereiten, durchzuführen und so. Und dann haben mir die Medienleute gesagt, am ersten Tag, lieber Herr Wetzing, von heute an sind der Bischof und Sie das Gesicht dieses Prozesses. Sie müssen jetzt raus. Und ich hatte dem nichts entgegenzuhalten, weil mir klar war, das ist wohl so. Mhm. Und da habe ich das üben können, aber an einem Feld, das mit hohen Sympathien und mit positiven Geschichten verbunden ist, bis hin dazu, also das war vielleicht nicht nur positiv, dass ich dann eingeladen war in der Rheinischen Landeskirche, also unseren evangelischen Partnern, in die Superintendentenkonferenz, bei denen zu werben, sie mögen sich doch bitte an sowas Katholischem wie einer Wallfahrt beteiligen. Oh. Und da kann man sich vorstellen, was da zunächst für eine Stimmung war. Aber mit all dem Positiven, was ich da berichten und motivieren konnte, ist das echt gelungen. Also ich hatte eine super gute Lernerfahrung in einem super positiven Lernfeld. Und das hat mich mutig gemacht, ja. Mhm. Dann auch mich zu zeigen, Gesicht zu zeigen, wo ich klar weiß, hier wirst du mehr Kritik ernten, mehr Kontra einfahren, als du Positives gewinnen kannst. Und mir ist deutlich geworden, Menschen in Leitungspositionen, Führungspositionen, wie ich sie habe, müssen so in die Öffentlichkeit treten, dass sich andere an ihnen auch reiben können oder mit ihnen identifizieren. Das liegt eben in der Freiheit der anderen. Mhm. Aber ich muss es tun. Das ist so ähnlich, wie wir es von unseren Politikerinnen und Politikern erwarten. Das ist ein ziemlich herausforderndes Geschäft, aber es gehört dazu.
Aber wie ist das? Also was macht es mit Ihnen als Mensch, auch diese Zuschreibungen zu erleben? Mhm. Also positiv vielleicht gesehen, Amt des Bischofs, gibt es viele Leute, die haben da Ehrfurcht, ne, eine würdevolle Position, ja. Aber viele Kritiker der Kirche sind da wahrscheinlich ganz anders unterwegs. Was macht es mit Ihnen und wie gehen Sie dann damit um? Mhm. Dieser Kritik, die ja berechtigt, unberechtigt, aus dem Nirgendwo plötzlich auftaucht und auf Sie einprasselt.
Also ich kenne alle die Situation, das ist für mich unterschiedlich in der Aufgabe des Bischofs. Ich sage mal, die werde ich ja nicht so einfach los. Ich bin jetzt fast 10 Jahre hier in Limburg, bin sehr gerne da und wenn meine Gesundheit es zulässt und nichts ganz Widriges geschieht, können das nochmal 10 Jahre werden. Wir haben ja so berufsbiografisch in der Kirche ein bisschen längere Perspektive. Natürlich tritt man an und sagt, Mensch, du möchtest möglichst viele Menschen hinter dich bringen, die mitgehen, weil nur so geht es ja. Und das gilt auch für alle Einzelprozesse. Also wir kennen ja die aus der Organisationsentwicklung, wann ist ein Prozess gelungen, wenn du wie viele Anteile als echt Mitwirkender gewinnst und wie viel kannst du dir erlauben, die so im Hintergrund sind oder auch subversiv unterwegs. Das gibt's ja alles. Ich habe gelernt, mich nicht abhängig zu machen davon in meinen Entscheidungen, die mich orientieren. Aber die Entscheidungen, die mich orientieren, treffe ich nicht im stillen Kämmerlein, sondern ich klopfe sie ab eben mit meinen engsten Beratern und Beraterinnen. Und davon gibt's Hauptamtliche und es gibt Ehrenamtliche. Und wenn ich weiß, wir haben eine Entscheidung getroffen, dann vertrete ich die. Dann ist das meine Aufgabe, sie wirklich zu vertreten, argumentierend, aber auch mit meiner Persönlichkeit. Und dann tue ich das. Wie viel Kritik ich dafür einfahre oder nicht, das ist dann erstmal gleich. Also als Bischof. Dann hatte ich ja bis vor wenigen Wochen eine zusätzliche Aufgabe, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Und da habe ich das im verstärkten Maß nochmal gespürt. Mhm. Also dass die Rolle, zunächst mal ist das eine Rolle. Du wirst gewählt für eine bestimmte Zeit und so. So mit der Person verknüpft wird, dass die einen dich sozusagen zur Erlöserfigur stilisieren. Also es haben Menschen mir gesagt, ich bin noch Teil dieser Kirche, weil sie der Vorsitzende der Bischofskonferenz sind. Und das kam bei mir sehr ambivalent an.
Ja.
Auf der einen Seite, klar, kann ich nur sagen, bleiben sie auch dabei. Aber das kann doch nicht an mir hängen. Ja, also wie aufgeladen diese Rolle ist. Und auf der Seite der Kritiker war das größte Schimpfwort sozusagen die Betzingkirche. Also da wollen Leute in unserem Land eine neue Kirche entwickeln. Und die bekam den Namen Betzingkirche, weil ich dafür stehe. Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen, anderer Umgang mit Sexualität, Tabus, die weg müssen. Eine klare Positionierung hin im Blick auf rechtsextreme Parteien und, ja. Eine klare Positionierung zu Geflüchteten und ihrem Recht auf Asyl in unserem Land und der Möglichkeit zu integrieren. Also Positionen, an denen man sich reiben kann. Und das wurde so stark mit meiner Person verbunden, dass ich gedacht habe, irgendwas ist hier nicht normal. Das ist ein Argument auch dafür eines, aber eines, das mich dann sagen ließ, ja, 6 Jahre, eine tolle Zeit, wir haben viel bewegen können, aber es ist auch gut, du musst die Rolle, die so wichtig ist, nochmal lösen von deiner Person, damit ein anderer hineingeht. Und das ist ja eigentlich seltsam, denn in früheren Zeiten war das doch umgekehrt. Also eine Rolle hat eigentlich die Person geschützt und die konnte darin aufgehen, konnte sich aber auch wieder zurückziehen, die Rolle blieb. Heute ist es genau umgekehrt. Also so erlebe ich es in der Kirche insbesondere. Aber wenn ich links und rechts schaue, Politik, Wirtschaft, ist es, glaube ich, ähnlich. Mhm. Die Person muss sozusagen der Rolle Authentizität verleihen, sonst ist sie weg, ja. Und das habe ich wirklich auch in den vergangenen 6 Jahren nicht selten als eine Belastung empfunden, eine echte Belastung empfunden.
Mich macht es gerade nachdenklich, was Sie erzählen. Nicht nur, weil ich versuche, mir vorzustellen, welcher Druck da auf den Schultern liegt, sondern ich frage mich auch, in welchem Umfang das, was Sie gerade beschreiben, möglicherweise auch Führungskräfte erleben in Unternehmen da draußen, die A, ja auch ganz vielen Zuschreibungen ausgesetzt sind, aber wo fairerweise, muss man sagen, auch an der Person ganz viel hängt. Ne? Also man sagt ja so lapidar, Menschen verlassen nicht das Unternehmen, sie verlassen ihre Führungskräfte. So. Und die versuchen ja auch nur ihre Rolle zu leben und verschiedene Interessen auszubalancieren und im besten Fall zu integrieren. Aber dieses Thema, inwieweit kann eine Rolle die Person schützen? Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht die Funktion ist, die eine Person schützen kann. Ja, weil Rolle wäre jetzt in meiner Welt auch nochmal ein Set an Erwartungen. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite frage ich mich schon, wie viel Person fließt dann aber doch mit rein. Also weil jeder bekleidet so eine Funktion ja doch auch anders und bringt nochmal eine andere Note mit rein.
Also das ist so. Es gibt ja auch nicht, also ich sage mal, Funktion ist, glaube ich, da der treffendere Begriff. Und es muss ja mit der Person zusammenfließen. Also ich glaube, man kann es nur theoretisch trennen. Aber ich sage mal, in der katholischen Kirche haben wir leidvoll erfahren im Blick auf die Vergangenheit und das Thema Missbrauch an Kindern und jungen Menschen, dass man sich hinter die Funktion zurückgezogen hat und Funktion und Institution zu schützen dachte, mit verheerenden Fehlentscheidungen, die Verbrecher geschützt und Opfer und Betroffene nicht geschützt haben. Ja, das war aber scheinbar in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation möglich und wurde auch nicht nur in Kirche so praktiziert. Gott sei Dank ist das gebrochen. Ja, und ich glaube, was sind für mich die Faktoren, die dazu geführt haben, dass es heute, also ich sagen würde, früher die Funktion schützt Person und heute muss die Person der Rolle oder der Funktion Autorität geben. Ja, das hängt natürlich zusammen mit dem starken Trend der Individualisierung, die wir leben und die ich in keiner Weise missen möchte. Ich will das nur dazu sagen, das ist für mich kein Negativtrend. Das hängt zusammen mit Medialität. Also jeder kann von jedem heute in sein Wohnzimmer, in seine Zeit, in seine Lebenszeit, Freizeit eingeladen werden. Das machen die Medien möglich. Und ich habe auch da an manchen Prozessen der Veränderungen etwa in einer Zeitung mal mitwirken dürfen. Und da war ganz klar die Tendenz, Geschichten von Personen ist das Einzige, was zählt. Was machen wir hier anders?
Ich wollte gerade sagen, ja. Also in welchem Format sind Sie gelandet?
So, genau. So, das ist die Rahmenbedingung für das, ja. Aber es führt eben dazu, dass Person in mancher Beziehung, und da glaube ich auch, dass das viele Führungskräfte trifft, mit denen sie sonst auch in ihrem Feld zusammenarbeiten, dass Personen auch zum Teil überfordert werden durch diesen Dreh,
absolut,
der einfach stattgefunden hat. Und vielleicht auch so, dass Führungsaufgabe, also wenn man schaut, dass früher Menschen jahrzehntelang ein und dieselbe Führungsaufgabe wahrgenommen haben, das kann man sich heute ja kaum mehr vorstellen.
Eigentlich nicht.
Also insofern sind so Bischöfe eigentlich Urzeittiere, die noch irgendwie existieren, wenn es denn gelingt.
Ne? Ja, das Urzeittier. Entschuldigung, wenn ich lache. Also, wie gesagt, mich beschäftigt es total, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe da noch keinen klaren Gedanken zu, aber ich will das mitnehmen, weil es in Trainings und in Coachings immer wieder ein Thema ist. Wie gelingt es mir, diese Rolle gut zu leben, den Erwartungen gerecht zu werden und nicht an einer Überforderung, und das sage ich jetzt bewusst, zugrunde zu gehen. Und tatsächlich ist eine Aufforderung immer, sei möglichst authentisch. Und ich glaube, diese Aufforderung, möglichst authentisch zu sein, ist schon Teil der Überforderung, weil eine Rolle ist eben eine Rolle. Und authentisch sein heißt dann nicht, ich gebe mich da zu 100% so rein, wie ich es gerade im Moment irgendwie empfinde, sondern immer entlang der Rolle und der damit verbundenen Verantwortung und des größeren Ganzen, in dem ich stehe. Und ich glaube, dass das tatsächlich schnell aus dem Blick gerät. Also ich glaube, dass schnell aus dem Blick gerät, dass ich eine Rolle immer als Teil eines Systems bekleide, deswegen in einem großen Verantwortungsgeflecht stehe und dass diese Balance die eigentliche Herausforderung ist. Und die Überforderung liegt daran, das ist jetzt meine These, dass Leute, die auf diese Rolle blicken, immer aus ihrer sehr individuellen und subjektiven Sicht auf diese Person schauen und die Verbindung suchen und erwarten, dass eigene Interessen bedient werden.
Klar.
Also wirklich, dass dieses spezielle Bild nur gesehen wird. Und in diesem Interessengeflecht ist es tatsächlich kaum möglich, sich zu bewegen. Es sei denn, man ist selber total klar auch mit sich selbst. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, klar zu haben, wie verstehe ich diese Rolle? Was verstehe ich als Verantwortung? Ich höre, was andere wollen. Und das bewege ich in mir hin und her und mache das auch transparent. Ich glaube, dann kann man vielleicht irgendwie damit klarkommen und versuchen, es zu balancieren. Aber es bleibt ein Balanceakt und es bleibt ein Kraftakt.
Ja.
Keine Frage.
Also da fühle ich mich gut verstanden, auch in dem, wie ich es für mich versuche. In der katholischen Kirche hat das Ganze ja noch eine Dimension dazu. Da wird, Sie haben das gesagt, Sie wurden dann Bischof und das ist eine Ehre. Mhm. Bischof wird man nicht durch Ernennung oder irgendein Schreiben oder so, sondern da gibt's eine Weihe, eine hoch aufgeladene Liturgie mit Zeichen und Symbolen und so. Und dahinter steht eine Theologie, die Person und Amt, sagen wir ja, so eng miteinander verbinden, dass es unauflöslich wird. Man spricht vom unauslöschlichen Prägemal, das man durch eine Weihe bekommt.
Das klingt echt schmerzhaft. Entschuldige, wenn ich das so sage. Ja, ja, aber das, ja. Also ich denke an Brandmal.
Also genau, deswegen beschreibe ich es mal so zugespitzt. Ja. Aber zu dieser Liturgie gehört ein Element und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern von meiner Bischofsweihe, die hier in Limburg war und toll vorbereitet war, aber an den Moment, wo ich als Kandidat am Boden liege und alle beten über mich, erbitten Gottes Geist. Und das war ein echter Wohlfühlmoment in diesem aufgeregten Setting, wo alle auf dich gucken. A, konnten sie das da nicht und B, waren sie selber gefordert und das ihre zu tun. Und das ist für mich die Kehrseite dieses Aufgeladenen. Ich habe jemand, zu dem ich abends sagen kann, wenn ich den Eindruck habe, du hast redlich dein Tagewerk geschafft und jetzt gehst du ins Bett. Und dann denke ich manchmal und sage es noch häufiger, Herr, das ist deine Kirche. Ich tue das meine, aber es gibt noch eine letzte Verantwortung und die trägst du. Das ist unser Jesus, der das Ganze in Gang gebracht hat und von dem ich eben glaube, dass es ihn gibt, dass er lebt. Das ist eine so gewaltige Entlastung zu wissen, es gibt A neben mir, alle müssen mittun, sonst gelingt das Ding nicht. Und da darf ich sie auch hin und wieder dran erinnern und die dürfen mich erinnern. Du bist nicht alleine hier, wir treffen mit dir Entscheidungen. Und das andere, es gibt noch eine Instanz und auf die darf ich bauen. Ich glaube, es wird vom Papst Johannes dem 23., der, apropos Experiment, den Mut hatte, ein Weltkonzil einzuberufen. Da gibt's die Geschichte, dass er abends vorm Schlafengehen auch sich in alle vier Richtungen verneigt hätte und gesagt, so, ich empfehle mich, ich bin jetzt weg. So, das ist, also ich glaube auch mit, allein mit authentisch sein in der Rolle, kann ich den Druck noch erhöhen. Mhm. Denn Authentizität, also wenn ich mich ehrlich frage, was ist das, ein Riesenanspruch? Mhm. Wer ist denn wirklich immer authentisch?
Also ja, ja, auch dafür muss man sich ziemlich gut kennen.
Ne? Ja.
Aber was Sie gerade beschrieben haben, dass sich in alle vier Richtungen verneigen, ich empfehle mich, ja, oder abends sagen, ich habe das meine getan, das ist ja tatsächlich Verantwortung abgrenzen. Mhm. Und das fällt vielen Führungskräften schwer. Also es geht ganz schnell, dass Führungskräfte sich allverantwortlich fühlen. Also sie werden ja auch allverantwortlich gemacht. Das passiert ja auch oft genug, ja. Gerade wenn sie irgendwo auf einer mittleren Führungsebene sind, dann kommt es wirklich in dieser Sandwich-Position aus allen Richtungen. Haben Sie einen Tipp für Führungskräfte, wie es gelingen kann, die Verantwortung abzugrenzen, wenn man vielleicht nicht den Glauben an Gott hat und sich einer Instanz empfehlen kann, von der man spürt, sie ist da?
Also es ist immer schwer, anderen Tipps zu geben.
Wir versuchen es
trotzdem. Was mir hilft, ja, was mir menschlich hilft, ist genau dieser Realismus. Also ich habe einen guten familiären Stall gehabt, in dem so sehr normale, bodenständige Menschen, aber ziemlich klug und lebensweise vorhanden waren. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter, die so meine Schritte natürlich auch besonders beobachtet hat, die auch Gott sei Dank nicht mehr erleben musste, dass ich Bischof von Limburg wurde. Ich weiß nicht, was sie dazu gesagt hätte. Also die hat auf jeden Fall mal gesagt, Jung, versprich nicht zu viel. Und das war für mich die Erinnerung, erinnere dich an deine Grenzen. Du hast welche und andere haben sie auch. Du darfst andere dran erinnern. Du darfst aber auch deine Grenzen mal aufrufen. Das ist menschlich. Ja, da brauche ich keinen lieben Gott dafür, der mir das sagt. Also das ist so ein Tipp, den ich geben würde. Und ein anderer natürlich, also ich sage mal, ich könnte meine Aufgabe nicht wahrnehmen, wenn ich mich nicht ständig lesend fortbilde, also wenn ich mich nicht darum bemühe, die Dinge immer noch besser zu verstehen, auch die, die ich so täglich tue, Systeme zu erkennen, Muster zu erkennen. Ich kann die Muster ja nur brechen, wenn ich sie überhaupt erstmal durchdrungen habe. Also Bildung gehört für mich ganz stark dazu, so eine Relativierung des eigenen hinzukriegen und das auch anderen zuzumuten. Und gute Berater, professionell würde man sagen Coaching, Supervision, die Instrumente sind unglaublich wichtig. Und am Ende sind's Freundschaften, die das Ganze sogar gratis machen, wenn ich sie denn aktiviere.
Ich versuch's mal, also diesen Tipp nochmal zu übersetzen mit einem Wort, der dann doch eher aus der Kirche kommt. Ich finde, ich habe jetzt bei Ihnen zum zweiten Mal eine Haltung gehört, von der ich sagen würde, da lassen Sie Barmherzigkeit walten, indem Sie Ihre Grenzen anerkennen und sich auch gestatten, Grenzen zu haben. So wie Sie sich eingangs in unserem Gespräch gestattet haben, immer wieder zu sagen, und wenn es nichts ist, dann trete ich den Schritt zurück. Ich finde, das ist im besten Sinne das, was ich als Barmherzigkeit mit mir selber beschreiben würde. Ich weiß nicht, was der Theologe dazu sagt, aber diese Nachsicht oder vielleicht auch Mitgefühl mit mir selber haben und mir das zu erlauben.
Ja, was soll ich dazu sagen als, besser kann man es nicht ausdrücken. Das ist das Grundwort des christlichen Glaubens, ja. Barmherzigkeit. Ja.
Herr Bischof, Sie haben gerade in einem Nebensatz nochmal gesagt, bei Ihren Entscheidungen, die Sie treffen oder auch bei den Dingen, die Sie tun, wo es Beiträge gibt, du bist nicht allein. Gibt es trotzdem Momente, in denen Sie merken, hier stellt sich in dieser Führungsrolle, die ich habe, eine Einsamkeit ein?
Ja, um die muss ich wissen. Und die muss ich auch bereit sein einzuüben. Das ist so. Also ich sage mal, allein die Aufgabe des Bischofs bringt es mit sich. Also ich weiß noch, als ich ankam, dann hat der damalige Generalvikar hier gefragt, wir kannten uns und er fragte, ja, wie ist das denn jetzt? Wie viele Wohnungen sollen wir hier für dich vorhalten? Also wen bringst du mit? Ja, wer kommt mit dir hierher und so? Und dann habe ich war etwas verwundert und habe gesagt, ich komme unter Möbelwagen und dann bin ich da. Also, und das bleibt auch für einen Bischof. Ich glaube, es ist schwierig, wenn ich nicht einen Freundeskreis habe, auf den ich mich verlassen kann, wenn ich nicht eine geistliche Einbindung habe mit Menschen, mit denen ich irgendwie eine selbe Idee verfolge. Das darf ich nicht meinem Bistum auflegen. Hier bin ich der Bischof. Und das bedeutet, es gibt zu jedem auch noch so nahen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch diese Distanz. Wir tragen nicht dieselbe Verantwortung. Wir tragen eine gemeinsame, aber die ist geteilt in unterschiedlichen Rollen und Graden. Und das muss auch immer klar sein. Das bringt eine Einsamkeit mit sich. Mhm. Und ich meine, in Hochzeiten und bei Erfolgen, der Erfolg hat viele Mütter und Väter, die Misserfolge haben meistens einen, der sehr schnell identifiziert wird. Das ist nicht immer die obere Spitze, ja, aber dann sucht man nach anderen Schuldigen, Sündenböcken und so. Aber oft geht das auf die Spitze und das ist eine Realität. Ja, also wenn ich da versuchen wollte, wir machen es jetzt mal völlig, völlig anders. Das wird enttäuschen und das macht wahrscheinlich viele krank, weil ich damit auch anderen Lasten aufbürden würde, die sie nicht tragen müssen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann höre ich ein großes Bewusstsein für die großen Herausforderungen dieser Rolle oder dieser vielen verschiedenen Rollen, die Sie haben. Und gleichzeitig höre ich ja, ich weiß nicht, ob Gelassenheit das richtige Wort ist. Vielleicht ist es eher, ja, ist auch so ein, ich höre so einen Frieden, also so ein im Reinen sein damit. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass sie sich immer wieder diese ganzen Herausforderungen bewusst machen und sie gegenchecken. Also tatsächlich mit Menschen darüber sprechen. Und was ich auch super fand, dass sie gesagt haben, sich bilden, ganz viel lesen. Unter uns gesagt, das gebe ich gerne als Tipp in Führungstrainings, dass wenn die Leute mich fragen, was ist denn das optimale Buch? Dann sage ich, Belletristik lesen, Geschichten über das Leben.
Ja, ja.
Da lernt ihr, was es heißt, Mensch zu sein und in Beziehung zu sein. Und ich finde es so schön, dass bei Ihnen so sichtbar geworden ist, dass dieses Umgehen mit auch unangenehmen Gefühlen vor allen Dingen auch dann gelingen kann, wenn man akzeptiert, dass das Teil der Rolle ist und dass das dazugehört, wenn man sich darauf einstellt, dass sowas kommt, dass es dann auch Schmerzspitzen gibt. Es ist eh klar. Aber zu wissen, dass das kommt und sich eine Struktur aufzubauen, in der man das auffangen kann, das scheint zumindest in Ihrem Fall was zu sein, was geholfen hat. Und auch wenn wir hier nicht der klassische Ratgeber-Podcast sind, ich sage das trotzdem mal für alle Hörerinnen da draußen, da kann man sich was von abgucken.
Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob man es naturell nennen könnte. Also da denke ich nochmal an die Frau Lösel, die eben sagt, also das, was ich bin, verdanke ich ja anderen zum allergrößten Teil. Also wer ist ein self-made man oder woman? Natürlich muss jede leisten, aber wir sind doch geworden durch das, was viele für uns getan haben. Also ich glaube, die Gelassenheit, ja, die ich meistens habe. Also es gibt auch Nächte, wo ich nicht gut schlafe. Und es gibt Nächte, wo ich ganz viel dummes Zeug träume, dann weiß ich, es ist nochmal ziemlich an der Oberkante. Aber meistens schlafe ich gut. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass es irgendwie gelingt, eine Balance zu halten.
Das stimmt. Herr Bischof, dieses Experiment-Podcast geht in den Landeanflug. Aber ich habe in diesem Podcast 3 Standardfragen, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Und die würde ich auch Ihnen gerne stellen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Die erste Frage ist, was würden Sie sagen, war denn Ihr bislang angenehmstes Führungsgefühl?
Ja, das liegt noch nicht lange zurück. Das ist, als wir nach jahrelangem Ringen, Streiten in der Synodalversammlung unser Statut für eine Synodalkonferenz einstimmig votiert haben. Das war, da habe ich nie mit gerechnet. Also da müssten wir jetzt viel erzählen. Das reicht aber. Ich glaube, jeder kann sich irgendwie eine Situation vorstellen. Ein ziemlich dickes Brett gebohrt, einstimmig angenommen. Super.
Okay. Was war denn das unangenehmste Führungsgefühl?
Ja, das haben wir schon mal berührt. Also als Person so stark aufgeladen zu werden mit den Verantwortlichkeiten, die ich aber in meiner Funktion einfach öffentlich wahrnehme, und das hat mich unangenehm, auch schon unangenehm berührt. Es hat mich nicht davon abgehalten, es weiter zu tun, aber da haben sich mir Fragen gestellt.
Und gibt es ein Gefühl, was Sie als besonders wertvoll für sich mitnehmen aus Ihrem Führungsalltag?
Ja, das ist auch nochmal das Stichwort Mitarbeitende und Delegation. Ich habe das selber erlebt, dass mir Führungsverantwortliche viel zugetraut haben und das hat mich in die Verantwortung gerufen. Und genauso tue ich es und erlebe, wie da das Vertrauen sich auszahlt. Vertrauen, also das ist das A und O von Führung.
Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen miteinander gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern oder ob ich es damals schon gemacht habe. Ich checke gerne noch aus einem Gespräch.
Ich erinnere mich, Frau Beer.
Sehr, sehr gut.
Und zwar gern, wirklich. Ja.
Das freut mich. Herr Bischof, gibt's was Sie sagen, das nehme ich mir aus diesem Gespräch mit?
Ja, das ist nochmal die Vergleichbarkeit. Das hilft ja auch, sich zu entlasten. Sie arbeiten ganz viel mit Führungskräften in völlig anderen Bereichen. Und deswegen habe ich ja auch gleich gesagt, ich mache das, weil das so ein gewisses, sowas Exotisches wahrscheinlich hat. Viele ihrer Podcasterinnen und Podcaster, die werden ja denken, wie, was, Bischof? Komische Geschichte. Also ich habe es gerne gemacht, weil es mich auch nochmal vergleichbar gemacht hat mit anderen. Mhm. Toll.
Sehr schön. Ich nehme mir auch was mit. Und zwar einmal die Dankbarkeit darüber, dass Sie das Thema Bilde dich und lese nochmal bestätigt haben. Das hat mich sehr gefreut. Und ich nehme ein Gefühl mit, nämlich ein Gefühl der Nachdenklichkeit, weil Sie mich mit dem Thema, wie hängen Rolle und Person zusammen, wie sehr schützt die Rolle oder die Funktion die Person oder mittlerweile umgekehrt, da haben Sie mich insofern kalt erwischt, weil das A, was ist, was ich in der Richtung, in die Sie es geschildert haben, noch gar nicht wahrgenommen habe und wo ich jetzt echt zu knabbern dran habe. Danke dafür, dass Sie das hier mitgegeben haben und mich da zum Nachdenken gebracht haben.
Super. Win-win.
Genau. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich eingelassen haben, für die vielen Impulse, die Sie gegeben haben. Ich hoffe, dass es den Hörerinnen da draußen genauso gut gefallen hat, dass sie sich ganz viel mitnehmen können. Ich sag, wer es gemocht hat, kann doch bitte Sternchen dalassen und den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr ihn das nächste Mal auch wieder hören. Und Ihnen, Herr Bischof, wünsche ich, dass das Podcast-Experiment bei Ihnen jetzt gut in Gang kommt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in Zukunft möglichst immer gut und ruhig schlafen können. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.